Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Guten Abend!
Guten Abend!
Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gemeinsam durch die Galaxis live. Hallo Susanne, schön, dass wir hier nochmal live in deinem Haus hier in Bochum in der Kuppel sind vor Live-Publikum. Und wir freuen uns schon auf die Fragen.
Genau, es ist eine große Freude.
Und wir haben vorher schon gefragt, ob es irgendwelche Fragen gibt. Das haben wir sozusagen an alle, die unsere Podcast-Darbietungen regelmäßig hören, gefragt, dass man uns bitte doch Fragen einsenden möge. Das ist auch geschehen. Das heißt, wir haben diese Fragen und wir wollen natürlich Ihnen heute Abend hier die Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen. Die können wir nicht kennen, also wir bereiten hier nichts vor. Wir werden, wie man so schön sagt, Osterlameng diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und vielleicht bleiben danach noch Fragen offen, das kann ja alles sein. Und dann kann man weitere Fragen uns natürlich jederzeit per E-Mail oder über soziale Medien stellen. Die werden wir dann immer wieder auch in, es wird eine kommende Staffel auch wieder geben, eine 8. Staffel. Und wir werden da auch immer wieder Fragen einbauen können. Ich möchte mal beginnen mit einer Frage, die hat uns tatsächlich ein Julius 10 Jahre gestellt.
Ist er heute Abend hier? Ich glaube, der ist da.
Julius? Er ist da! Applaus für Julius! Wow, hör mal. Er hat sogar zwei Fragen gestellt. Eine ist so speziell, dass ich das noch nie gehört habe. Und da kommen wir noch zu. Wir fangen aber mit einer Julius-Frage an. Und dann wissen doch alle schon mal, wie das mit den Fragen geht. Und die zweite Frage kommt dann hier aus euren Reihen. Und die Rieke geht dann mit dem Mikrofon herum. Also, Julius fragt, was passiert, wenn ein schwarzes Loch seinen Ereignishorizont verliert? Da würde ich sagen, da muss es eine Ereigniskarte ziehen, oder was ist?
Genau.
Susanne, müssen wir erstmal klären, was ist ein Ereignishorizont?
Genau. Ein schwarzes Loch wird ja oft dadurch beschrieben oder charakterisiert. Da ist ein gerechnetes schwarzes Loch, das sich im Zentrum unserer Milchstraße befindet. In der Mitte ist es schwarz. Das liegt daran, dass die Schwerkraft so stark ist oder eigentlich der Raum so stark gekrümmt ist, dass sich das Licht auf derartig krummen Bahnen bewegt, dass innerhalb des Ereignishorizonts die Bahnen des Lichtes alle nach innen gerichtet sind, ins Zentrum des schwarzen Lochs.
Also da kann nichts mehr entkommen. Das ist aber, ich kann mir das doch jetzt nicht vorstellen wie eine Eierschale oder sowas oder die Oberfläche von irgendwas. Also das schwarze Loch hat eine wahnsinnige Anziehungskraft.
Genau.
Irgendwo zur Mitte hin wird die Dichte unendlich. Unendlich mag man nicht in der Physik, aber so in der Art ist das. Aber da ist ja nichts, was ich so sehen kann. Oder passiert da nicht nur was, sondern rieselt da irgendwas hin, dass man so einen Ereignishorizont sehen könnte in irgendeiner Form?
Wenn man auf unser schwarzes Loch da oben schaut, man sieht, dass das Licht abgelenkt wird. Also wenn wir so eine Aufwölbung sehen, dann liegt das nicht daran, dass das Gas, das das schwarze Loch umgibt, das ist das, was leuchtet, dass das jetzt wirklich in so einer dicken Scheibe um das schwarze Loch rum wäre, sondern das ist das abgelenkte Licht, das man da sehen kann. Und innerhalb des Ereignishorizonts geht halt alles nach innen. Und da kehrt sich, und das ist jetzt echt kompliziert und ganz exotisch, da kehren sich die Bedeutung von Raum und Zeit um. Also etwas, das wir für Raum halten, wird zu Zeit. Etwas, das wir zu Zeit halten, wird zu Raum.
Das ist für mich jetzt auch völlig neu.
Das sagt die Theorie.
Ja.
Und diese Theorie, also gerade für diese Beschreibung des Ereignishorizonts, hat ein gewisser Roger Penrose, der inzwischen fast 90 sein muss und immer noch ein produktives Leben als theoretischer Physiker führt, vor ein paar Jahren den Nobelpreis gekriegt. Allerdings hat er diese Sachen entwickelt, mehr in den 1970ern, zusammen mit Leuten wie Stephen Hawking.
Okay.
Und Stephen Hawking, der berühmte Physiker im Rollstuhl, der seit ein paar Jahren nicht mehr lebt, der hat eine Wette darauf an seine Schwarzloch-Kollegen ausgesetzt, ja, dass es keine nackten schwarzen Löcher gibt.
Was wäre das? Also das wäre
ein nacktes
also
schwarzes Loch wäre tatsächlich, wie Julius gefragt hat, ein schwarzes Loch ohne Ereignishorizont.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ein Ereignishorizont ist ja eigentlich, so wie ich das verstehe, nur eine Eigenschaft, die sich automatisch ergibt, wenn du ein schwarzes Loch hast. Da muss doch irgendwo, genauso wie man nicht sagen kann, in der Zahlenreihe 1, 2, 3, 4, 5 kann ich die 5 wegnehmen, das ist einfach die nächste Zahl. Also irgendwie, das ist doch irgendwie was Mathematisches, wo genau diese Schwerkraft so groß wird. Das ist letztendlich, wie könnte man sowas entfernen? Das ist doch genau, nur eine rechnerische Größe.
Genau das hat Hawking auch gesagt, das geht nicht.
Ich bin froh, dass er das Gleiche gesagt hat wie ich.
Jedes schwarze Loch muss von einem Ereignishorizont umgeben sein, sonst ist es keins. Da kann man dann aber, wenn man nicht nur Einsteins Relativitätstheorie, sondern auch noch die Quantenphysik mit berücksichtigt, dann wird die Sache komplizierter und es mag sein, dass dieses Postulat von Hawking vielleicht doch nicht richtig ist, aber die meisten Physiker und Theoretiker sind überzeugt, dass jedes schwarze Loch einen Ereignishorizont haben muss, an dem man auch gar nichts Besonderes merkt. Also das ist einfach, wenn etwas Gas da durchfallen würde, würde das Gas zunächst mal gar nicht bemerken, dass mit ihm was Schreckliches passiert, außer dass das Universum um das Gas herum, das aber wahrscheinlich nicht beobachtet, plötzlich ganz anders aussieht. Aber trotzdem gibt es dann eben keine Möglichkeit mehr, sich davor zu schützen, im Zentrum des schwarzen Lochs zu landen, was immer da passiert.
Das ist so dieser Point of No Return Fläche of No Return, eine kugelförmige Sphäre, hinter der nichts mehr geht.
Daher kommt vielleicht auch der Name Ereignishorizont. Ja. Alle Ereignisse von innerhalb sehen wir nicht.
Genau, und alles, was draußen kann noch was passieren, innen, wenn da was passiert, wissen wir es nicht. Ja. Aber wo ist das Hintertürchen? Ich frage nochmal ganz hier im Sinne von unserem Julius, wie würde das denn funktionieren, in Anführungszeichen, quantenmäßig, dass man einen Ereignishorizont da irgendwie entfernt?
Naja, da fängt man dann an zu diskutieren, ob schwarze Löcher für immer existieren. Es gibt auch eine Hawking-Strahlung, die dann schon, aus dem schwarzen Loch nicht direkt was rauskommt, wo es aber Masse verliert. Dadurch, dass sich um diesen Ereignishorizont herum ein Teilchen und ein Antiteilchen bildet und das eine fällt rein und das andere geht raus, dann ist eigentlich der Energiesatz verletzt, also Energieerhaltung gilt nicht mehr, aber das trägt dann Masse vom schwarzen Loch weg. Und wenn man es im zeitlichen Verlauf anguckt, lösen sich schwarze Löcher auf irgendwann.
Die verdampfen sozusagen.
Und da könnte es natürlich am Ende, das sind auch Spekulationen, schwarzes Loch mit Ausgang, gibt es ein weißes Loch, hat noch keiner gesehen, da gibt es vielleicht theoretisch Möglichkeiten.
Ja, aber dann ist das schwarze Loch verdampft und dann braucht es halt auch keinen Ereignishorizont mehr. Dann wäre der weg, weil auch das schwarze Loch weg ist. Das wäre kein Gewinn.
Das ist ein bisschen die Frage, was in den letzten Momenten passiert.
Das heißt, in den letzten Momenten könnte es so sein, dass es das schwarze Loch noch gibt, aber der Ereignishorizont ist schon weg?
Oder wir haben noch keine vollständige Beschreibung der schwarzen Löcher. Denn auch die Hawking-Strahlung ist, Kollege von mir sagt, naja, das ist ja ziemlich Handwaving. Das ist nur so abgeschätzt. Vielleicht ist das in Wirklichkeit alles doch anders. Also es fehlt uns tatsächlich noch was zum vollen Verständnis.
Das ist ein begnadetes Schlusswort in dem Zusammenhang. Also Sie merken hier, wir sind sehr hoch eingestiegen mit dieser Frage, sehr weit in die theoretische Physik, aber dafür sind wir ja hier. Also was immer heute an Fragen kommt, wir tun unser Bestes, werden es beantworten. Und das ist jetzt der Moment. Erstmal nochmal vielen Dank an Julius für die erste von deinen zwei tollen Fragen. Wir sind jetzt bereit, einmal hier mit der Angel rumzugehen und sind sehr gespannt auf die Fragen hier aus dem Publikum. Was habt ihr auf dem Herzen? bitteschön, jetzt. Aufzeigen gerne, damit wir wissen, wo es ist. Und dann kommt das Mikrofon und die Frage.
Da ist eine Frage.
Direkt hier vorne.
Ganz vorne.
Ich danke für die Gelegenheit. Ich bleibe bei den schwarzen Löchern. Ist es richtig, dass niemand bisher mitbekommen hat oder es gesehen hat, gespürt hat, dass nichtstellare schwarze Löcher fusioniert haben? Und wenn es nicht sichtbar gewesen ist bis heute, was ist denn da die Ursache? Wenn wir glauben, es gab Fusionen,
ja,
wieso haben wir die nicht gesehen?
Das führt uns, super Frage, führt uns tief in den Bereich der Galaxienentwicklung.
Ja, okay, also ich fasse das nochmal zusammen. Also stellare schwarze Löcher, die fusionieren, das heißt Überreste von Sternen.
Das wissen wir,
Und das gibt es auch Gravitationswellen, oder
genau,
nicht? Das haben wir doch schon gesehen.
Das haben wir gesehen.
LIGO oder sowas.
Aber die Supermasse reichen. Ach. Wie ist es denn mit denen?
Da haben wir noch nicht gesehen, dass die fusionieren.
Das haben wir noch nicht gesehen, das können wir auch nicht sehen.
Warum
noch nicht?
Also das müsste doch noch viel mehr Gravitationswellen machen und wir haben doch solche Detektoren, oder?
Also erstmal, warum erwartet man es? Nee, wir haben solche Detektoren eben gerade nicht. Warum erwartet man es? Galaxien entwickeln sich und wir finden in allen, wissen wir nicht, aber in fast allen Galaxien im Zentrum schwarze Löcher. Das im Zentrum unserer Milchstraße haben wir gerade auf der Kuppel gesehen. Und da gibt es eben in der Entwicklung der Galaxien, sehen wir ja, dass Galaxien miteinander verschmelzen. Und das sieht das Webb-Weltraumteleskop in sehr, sehr frühen Zeiten im Universum.
Ich kann nur sagen, also auch als Amateurastronom, es gibt Galaxienhaufen, wo du sogar als Amateur schon sehen kannst, mit etwas größerem Teleskop, ja, da sind zwei Galaxien, so zwei Nebelfleckchen, offenbar so nah beieinander, dass die wirklich auch was in Mega-Zeitlupe über Millionen, aber die interagieren. Ne, und die sind vielleicht sogar schon fusioniert oder dabei, das zu tun.
Ja, das finden wir in allen möglichen Stadien der Fusion, bis die dann miteinander wirklich fusioniert sind. Von Beginn bis Ende der Fusion vergehen 500 Millionen Jahre mindestens.
Ja, das heißt dann diese Sternen. Balken oder diese Sternhaufen, da das durchdringt sich, die stoßen nicht zusammen, aber das vermischt sich irgendwie. Aber man würde ja jetzt erwarten, da wo die meiste Masse sitzt, diese Schwerkraft, das muss dann doch irgendwann mal passieren, dass die sich einander annähern, sich anziehen, sich vielleicht umkreisen.
Das erwartet auch jeder.
Und dann macht es irgendwann.
Ja. Und das sollte, also das ist natürlich auch die Erwartung, dass die das tun.
Ja.
Und wir finden in Fusionsprodukten von Galaxien, großen elliptischen Galaxien in Galaxienhaufen zum Beispiel, ja dann ein extrem massereiches schwarzes Loch.
Das muss die Summe von zwei kleineren vorher sein.
Also unseres ist jetzt auch ganz gut dabei mit der 4-millionenfachen Masse unserer Sonne.
Und das kann sein, dass wir uns irgendwie schon eine kleinere Galaxie gesnackt haben.
Die großen elliptischen Galaxien, da sind es auch gerne mal 4 Milliarden Mal die Masse der Sonne.
Okay, das ist mal Faktor 1000 mehr, ja?
Oder noch mehr. Aber tatsächlich haben wir die Gravitationswellen eines solchen Ereignisses noch nie gesehen, können wir auch nicht.
Weil es selten ist, oder?
Nein. Weil es die müssten so stark sein, dass man die durchs ganze Universum sieht. Selten ist es auch, aber man müsste die auch aus dem jungen Universum zum Beispiel sehen.
Okay.
Die Frequenz ist falsch. LIGO kann nur Gravitationswellen mit einer bestimmten Frequenz, die im hörbaren Bereich liegt. Deswegen kann man ja aus den Gravitationswellendaten diesen Chirp machen, den man auch wirklich spielen kann. Im Bereich um ein paar hundert Hertz, was wir hören können. Und sind die Frequenzen bei diesen supermassereichen schwarzen Löchern viel, 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 viel kleiner. Und dafür haben wir kein Instrument. Noch nicht.
Das heißt, die Töne werden tiefer?
Die Töne werden tiefer.
Viel, viel tiefer.
Viel, viel tiefer, viele Größenordnungen tiefer.
Ich würde jetzt ja laienhaft einfach mal sagen, dass wenn man das eine hört, gut, die Frequenz stimmt nicht, aber wenn schon zwei, in Anführungszeichen, kleine schwarze Löcher so ein tolles Signal machen, dann müsste doch, wenn zwei Galaxienkerne da fusionieren.
Ja, das Signal.
Das Signal muss doch viel, viel stärker
sein.
Das
Signal wäre sicherlich ziemlich stark, aber wir haben kein Instrument, das bei dieser Frequenz hört. Das ist so ähnlich wie früher, als wir noch keine Satellitenteleskope hatten. Ja. Es gibt echt starke Röntgenquellen am Himmel.
Haben wir nicht gesehen.
Aber nicht gesehen.
So, wer baut uns jetzt ein Ding, dass wir das mal messen können?
Lisa heißt die Antwort. Und Lisa ist eine jahrzehntealte Geschichte, die schon Physiker in den Ruhestand befördert hat, bevor es weitergekommen ist. Lisa ist ein Weltraumteleskop, vier Weltraumteleskope, wobei LIGO auf der Erde und bei Virgo in Italien und den anderen, da ist die Länge der Arme, wo ich mit denen ich beobachte, um
das sind
dieses
so Laser,
Signal,
die ultrapräzise genau. ausgerichtet sind. Und wenn da sich der Raum staucht, und sei es um den Bruchteil eines Atoms oder sowas.
Da ändert sich dann einfach, in Anführungszeichen, die Länge, die das Laserlicht und damit die Zeit, die
das
Laserlicht braucht.
Das können wir messen schon. Aber
das können wir messen. Leider ist auch das nur ein Tausendstel eines Atomkerns. Also es ist eine unglaublich geringe Längenänderung. Aber die Arme sind ein paar Kilometer groß, bei LIGO vier Kilometer. Und wir brauchen, um die zu hören, die super massereichen schwarzen Löcher leider Arme, die 4 Millionen Kilometer groß sind, lang sind.
Die Lisa ist doch sicher eine Abkürzung für irgendwas.
Ja, das ist Laser auch wieder, Interferometer Space Array, glaube ich. Und das ist halt seit 30 Jahren in Planung. Muss natürlich unfassbar genau, müssen diese drei Satelliten, die da so ein großes Dreieck bilden sollen, die in 4 Kilometern Abstand, die kann ja nicht miteinander verbinden, hinter der Erde herfliegen, die müssen unfassbar genau ausgerichtet sein.
Wie hält man solche drei Satelliten auf einen Atomkerndurchmesser
Das ist die Herausforderung. Ja. Technologische Entwicklung, da hat es schon mal so ein Pathfinder-Experiment gegeben, dass das ausprobiert hat auf einem Satelliten, das war auch ganz gut. Aber die NASA ist ausgestiegen, wieder eingestiegen, jetzt wahrscheinlich endgültig ausgestiegen, schon vor ein paar Jahren. Die Europäer versuchen es im Moment alleine zu machen.
Was ist deine Prognose? Wann fliegt das Ding?
Also die neueste Prognose ist vielleicht so in der Größenordnung 2040 oder so.
Ach du lieber Himmel. Naja, und dann würde man pro Jahr wie viele fusionierende?
Oh, mehrere.
Mehrere? Mehrere. Also wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, bis Lisa die tiefen Töne aus dem frühen All uns liefert. Ja, das, wir mischen ein bisschen. Wir haben ja Fragen, die uns zugesandt wurden, und wir haben die Fragen. Und überlegt schon mal, was eure nächste Frage ist. Das muss nicht was ganz Großes, Galaktisches sein. Das kann auch was ganz Triviales sein. Sonne, Mond und Sterne, Alltag. Ist uns völlig egal. Was immer schon hier über Sonne, Mond und Sterne, was Sie immer schon wissen wollten, schießen Sie los. Gleich nach dieser Frage. Jörg fragt uns über Facebook. Können wir wirklich sicher sein, dass noch kein außerirdisches, intelligentes Leben auf der Erde war? Und falls ja, warum können wir das ausschließen? Man kann sich ja, glaube ich, nicht mehr sicher sein, dass es im Moment intelligentes Leben auf der Welt gibt.
Das ist ein gewisses Problem.
Ja, gut. Das ist ja eine sehr spannende Frage. Im Grunde, also mein erster Aufschlag wäre, nein, wir können uns nicht sicher sein, oder?
Nee, wir können uns nicht sicher sein, wenn wir ganz weit zurückgehen, in der Erdgeschichte zumindest.
Ja.
Also wenn vor 500 Millionen Jahren im Kambrium,
Donnerstags H4,
gerade sich überlegte, ob es mehrzellig werden wollte und an Land gehen.
Ja.
Wenn da jemand mal vorbeigeguckt hätte, dann hätten wir keine Chance.
Da kommt dann so ein außerirdisches Raumschiff vorbei zu einer bestimmten Erdepoche und sagt, ach komm, schon wieder so ein Ding mit Einzellern, lass uns weiterfliegen. Schon wieder so ein Planet mit Dinos. Also es ist nicht auszuschließen, natürlich nicht.
Genau, also in dieser ganz entfernten Vergangenheit können wir es natürlich nicht ausschließen. Ich glaube, dass wir es in den letzten paar hundert Jahren, also in historischen Zeiten, ja, was natürlich gemessen an 4,5 Milliarden Jahren Erdgeschichte nun wirklich ein winziger Zeitraum ist, dass wir da alles das, was mit UFOs, die tatsächlich bei uns gelandet sind und solchen Ideen, und ich bin denen begegnet und ich habe sie doch gesehen, dass wir das schon ausschließen können.
Also ja, das ist dann so anekdotische Evidenz, wie das so schön heißt. Da können wir nur sagen, ja, also wir haben nicht wirklich diesen schlagenden Beweis, den würde man ja sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es aus geologisch frühen Epochen, selbst wenn die gelandet wären und hätten Artefakte auf der Erde, ja, sagen wir mal, eine Forschungsstation gemacht, die wäre ja längst in der Plattentektonik x-mal umgewälzt, da ist nichts, da kann wohl nach geologisch-menschlichem Ermessen nichts übrig bleiben. Aber
da kann man natürlich jetzt anfangen zu spekulieren und sagen, naja, wenn an dem möglicherweise, manche wollen das ja einführen, neuem Erdzeitalter Anthropozän,
ja, genau,
was dran ist, beziehungsweise wenn wir nicht vernünftig werden, vielleicht auch intelligent, dann kann es sein, dass man in geologischen Epochen, in Millionen von Jahren, die Spuren unserer Zivilisation in geologischen Ablagerungen schon sehen kann.
Ja, es gibt ja Science-Fiction, sowas wie Doctor Who oder sowas, wer das kennt, so, da gibt es ja tatsächlich Szenarien, wir haben in einer Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja möglich sein kann, vielleicht, dass es schon mal vor uns eine Zivilisation, genau, gab, also intelligente Dinos, wer weiß, ja, aber sie haben nichts hinterlassen, was man sehen könnte.
Und solche geologischen Veränderungen, die sie vielleicht verursacht hätten als große technische Zivilisation im, keine Ahnung, im Silur,
ja,
in irgendeinem fernen Erdzeitalter, hat man bisher eben noch nicht gefunden, die man nicht natürlich erklären könnte. Deswegen sieht es nicht so aus, als ob es auf der Erde schon vor uns, genau, eine technische Zivilisation gegeben hätte. Selbst wenn wir solche Anzeichen finden würden, würden wir natürlich immer noch nicht wissen, ob die außerirdisch waren.
Das würden wir dann nicht wissen. Wer hinter dieser Frage steht, finde ich ein sehr interessanter Aspekt. Nämlich der: Sind wir allein im All? Punkt 1. Da kann man sich auch trefflich drüber streiten. Ist das eine Folge von wirklich unfassbaren Parametern, die so stimmen müssen, dass es uns gibt? Und das ist dermaßen abgefahren selten, dass es nur uns gibt. Andererseits tendiert dieses Weltall offenbar dazu, Strukturen, komplexe Strukturen hervorzubringen. Was also heißt, kopernikanisches Prinzip. Letztendlich muss man sagen, wenn die Physik überall gleich ist und wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, warum soll es dann nur hier passiert sein, wenn die Umstände gut sind auf, genau, anderen Planeten, kann das ja sein. Und dann, wenn wir sagen, wir sind wahrscheinlich nicht allein, wie würde Carl Sagan gesagt haben, what a waste, wenn wir die Einzigen sind in diesen Billions and Billions, nicht nur an Sternen, sondern Galaxien, das wäre ja geradezu absurd, wenn wir die Einzigen sind, aber sind wir vielleicht spät dran oder ganz früh.
Dran, genau.
Das kann ja sein, dass dieser Besuch erst in 100 Millionen Jahren kommt und wer weiß, was die dann hier antreffen.
Ja, da gibt es einmal den Aspekt, dass wenn wir typisch sind, was wir überhaupt nicht wissen, das Universum ist lebensfreundlich, das wissen wir, sonst gäbe es uns nicht. Wir sind ganz buchstäblich Kinder des Weltalls. Aber wir wissen, dass das Leben auf der Erde, das Einzellige, sich 500 Millionen Jahre nach der Entstehung der Erde, also so bei 4
es
Milliarden
sehr früh
Jahren,
da, 3,8, es war sehr früh da, sehr weit verbreitet und sehr robust.
Das war offenbar sehr robust, denn das hat alle möglichen Klimaveränderungen und so weiter überstanden.
Wirkliche heftige
Aber
Krisen, ja.
Es ist halt erst im besagten Kambrium vor 500 Millionen Jahren, hat es sich entschieden, sehr divers und komplex zu werden. Und dann auch an Land zu gehen. Und dann hat es nochmal 500 Millionen Jahre gedauert, bis es vor einigen hunderttausend Jahren intelligent geworden ist und vor einigen hundert Jahren sich in Richtung technische Zivilisation entwickelt hat. Das sind kurze Zeiträume. Deshalb ist die Frage, die soziologisch und nicht astronomisch ist, was ist denn die typische Überlebensdauer einer technischen Zivilisation?
Das ist, glaube ich, auch Teil dieser berühmten Drake-Formel. Ne? Es reicht also nicht, dass du einen Planeten hast, der irgendwie den in der grünen Zone ist, wo das Wasser flüssig ist und wo die Bedingungen so alle stimmen. Und dann hast du vielleicht in so und so viel Prozent Leben und so und so viel Prozent sind höher entwickeltes Leben und so und so viel Prozent davon machen vielleicht sogar eine Zivilisation. Und die hat auch noch Lust drauf zu kommunizieren und ist technologisch aktiv, was keineswegs selbstverständlich ist. Ja. Und je mehr man da einfügt in so eine Gleichung, desto kleiner wird die Zahl am Ende prozentual.
Ja, und umso vager werden die Faktoren hinten raus.
Ja, allerdings.
Die sind, je weiter ich nach hinten gehe, umso unbekannter. Und der allerunbekannteste ist der mit der Lebensdauer der technischen Zivilisation.
Ja, kicken wir uns zwangsläufig selber nach einigen Jahrhunderten aus der Evolution raus. Das ist ja nicht mal bei uns selbst, können wir sicher sein. Ja.
Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass die Abstände zwischen den Sternen schon echt lang sind. Das wäre echt weit. Da würden wir mit heutiger Technologie sogar zu näheren Sternen Hunderttausende, eher Millionen Jahre brauchen. Aber da kann man ja sagen, eine unglaublich stabile technologische Zivilisation, wenn es sie denn gäbe, die kann das.
Und wenn es so eine Zivilisation gäbe, und die würde sich selbst verdoppelnde Sonden bauen, diese sogenannten Von-Neumann-Sonden, wenn das schon mal jemand gehört hat, die wären längst hier. Denn dann würde in einer vergleichsweise kurzen Zeit, würde man tatsächlich eine Galaxie technologisch erforschen können. Also gemessen an den Milliarden
Jahren. In einem Zeitrahmen von Hunderten von Millionen Jahren, was gemessen an Milliarden Jahren
wenig
20 Mal reicht.
Es würde wahrscheinlich sogar, wenn man das mit dem Schachbrett und den Reiskörnern nimmt, würde es wahrscheinlich sogar in einigen Zehntausenden Jahren gehen, je nachdem. Aber wir sehen sie nicht.
Das
sie nicht
führt zu dem sogenannten Fermi-Paradoxon.
Wo sind sie alle?
Wo sind sie alle?
Sie müssten längst da sein.
Soll der italienische, dann in USA ins Exil gegangene Physiker Enrico Fermi mal bei einem Mittagessen in Los Alamos gesagt haben.
Mit Edward Teller und anderen.
Wo sind sie denn alle? Außerirdisches Leben kann es gar nicht geben.
Loriot hätte gesagt, wo laufen sie denn? Ja.
Aber sind sie nicht? Und dieses Fermi-Paradoxon hat jetzt sehr viele verschiedene Antworten. Ich glaube, es gibt ein Buch mit 70. Aber
wir kommen sehr, das ist ja, wir haben ja auch schon eigene Sendungen darüber gemacht, weil das ist, da kommen wir nämlich vom Hundertste ins Tausendste. Das sind so viele interessante Aspekte. Wenn man wirklich nur sagen würde, das vielleicht so als letzte Idee dazu, ja, es ist vielleicht extrem unwahrscheinlich, dass zwei Zivilisationen, die Technik betreiben, gleichzeitig existieren in einem sinnvollen Abstand. Ja. Das Schöne ist, wenn wir einfach das ganze Universum betrachten, soweit es uns zu Füßen liegt, beobachtbar, kann man nur sagen, es hilft die riesengroße Zahl. So selten es sein mag, die Zahl der Sterne mit Planeten ist mutmaßlich immer noch so viel größer, dass wir hoffen können, dass wir nicht allein sind.
Genau, und wenn wir weit genug in die Vergangenheit gehen, unser Fragesteller, jemals ist jemand da gewesen, dann können wir es tatsächlich nicht beantworten.
Wir wissen es nicht und aus diesem Wir wissen es nicht haben wir jetzt über 10 Minuten Antwort gemacht. Ja, danke für diese tolle Frage. Und jetzt haben wir vor der Pause noch Gelegenheit für eine Publikumsfrage. Bitte aufzeigen und dann kommt sofort das Mikrofon.
Ich habe mal gehört, dass es sein kann, dass wenn wir zivilisiertes Leben finden, dass es dann sein kann, dass das unser Ende bedeutet, wegen einem großen Filter.
Ja.
Ja,
der große Filter.
Der große Filter. So, das heißt, wir bleiben bei dem anscheinend sehr beliebten Thema möglicher außerirdische Zivilisationen. Es gibt übrigens allein bei der Frage, ob wir suchen sollten oder von uns überhaupt uns bemerkbar machen sollten, gibt es durchaus kontroverse Ansichten. Selbst Stephen Hawking meinte, und der war ja nun wirklich einer der intelligentesten Menschen unserer Spezies hier, sagte, lass uns bloß den Mund halten, denn wer weiß, ob die Leute uns wohlgesonnen sind. Und was ist der große Filter? Erklär uns das mal.
Also der große Filter ist eigentlich, was das nicht andere Zivilisationen uns aufdrücken, sondern der große Filter wäre eine Eigenschaft des Universums. Wo es an irgendeiner Stelle in unserer Entwicklung entweder in der Vergangenheit, dann wären wir vielleicht einer der wenigen Orte im Universum gewesen, das durch den großen Filter durchgekommen ist. Oder in der Zukunft. Dann schafft es vielleicht keiner. Dass es irgendeinen Faktor gibt, der die Weiterentwicklung von Leben in Richtung auf die Ausbreitung in der Milchstraße unmöglich macht. Das könnten Faktoren sein, wo wir vielleicht Glück gehabt haben in unserer Vergangenheit. Da haben wir es ja geschafft, es gibt uns ja heute.
Ja.
Wo im Sonnensystem braucht vielleicht die Erde einen großen Jupiter, um Wasser auf der Erde zu haben. Einen großen Mond, um ein stabiles Klima zu haben. Vielleicht gibt es irgendwas in der Architektur unseres Sonnensystems oder vielleicht gibt es auch irgendwas bei der Entstehung des Lebens, was auf der Erde schnell gegangen ist, aber wie es genau gegangen ist, wissen wir ja nicht. Das schwieriger ist, als wir im Moment erwarten. Aber vielleicht liegt der große Filter auch in der Zukunft. Jede technische Zivilisation scheitert an sich selber. Das ist auch eine mögliche Antwort des Fermi-Paradoxes.
Das kann sein.
Das kann sein. Wir wollen es nicht hoffen.
Und es gibt diese soziologischen Überlegungen, also mit eines der spannendsten Science-Fiction-Werke was der letzten Zeit war ja Der dunkle Wald.
Ja.
Das gibt es, glaube ich, auch als Hörspiel der ARD-Mediathek. Glaube ich noch, oder WDR hat es mal ausgestrahlt. Und da ist die Idee letztendlich, dass wir schon Glück haben, dass wir nicht entdeckt wurden, dass aber tatsächlich auch, wenn da irgendwo eine Zivilisation kommt, dass die nächste da vielleicht draufhaut, oder?
Ja, also das ist die andere Möglichkeit, aber dann gibt es ja viele, die den großen Filter insofern überstehen, als dass sie eine interstellare Zivilisation werden können. Es kann auch sein, dass der große Filter nochmal wieder so spät greift, dass einfach interstellare Reisen unmöglich sind. Wir wüssten im Moment noch nicht, wieso. Aber vielleicht gibt es materielle oder astrophysikalische oder auch soziologische Gründe, warum keine Zivilisation, die leben vielleicht auf ihrem Planeten, vielleicht sogar in ihrem Sonnensystem, aber die versuchen nie in die Milchstraße aufzubrechen. Vielleicht, weil
zu teuer. Ja, oder man ist sich selbst genug.
Oder man ist sich selbst genug, nicht mehr so aggressiv. Also denn unser Entdeckerwille, unser Expansionsdrang, auch unsere Neugier hat ja eine helle und eine dunkle Seite. Und vielleicht kann man nur dann überleben, wenn man sich wirklich selbst genug ist. Also da kann man lange drüber spekulieren, naturwissenschaftlich und soziologisch und philosophisch, ob es den großen Filter gibt.
Und es ist tatsächlich, aber das war
es
ja
wäre
der
das Universum selber, das dann filtern würde.
Das ist ja der Ausgangspunkt, ist ja die Frage, was würde passieren, wenn uns so eine weit überlegene Technologie, und das kann ja auch eine KI sein. Also das ist ja,
das halten viele Leute für extrem wahrscheinlich.
Ich bin inzwischen der Meinung, weil das ja auch von den Ressourcen viel einfacher ist, Weltraumfahrt zu betreiben, dass man keine organischen Lebensformen mehr losschickt, sondern dann irgendeine super Intelligenz, die sich vielleicht sogar auf irgendeinem Planeten dann verselbstständigt hat. Das Stichwort Singularität, Ray Kurzweil, diese Geschichten.
Also viele Leute, die darüber nachdenken, vermuten sogar, dass wenn ich interstellare Reisen mache, dass ich die mit einer künstlichen Intelligenz mache, in die ich vielleicht unser Bewusstsein übertragen habe in einer unglaublich fernen Zukunft oder wie auch immer. Denen wären interstellare Reisen, auch wenn sie sehr lange dauern, wahrscheinlich sehr viel weniger unangenehm als uns.
Das kann man vermuten. Und letztendlich ist es eine große Spekulation, ob über die Motivation einer solchen Technologie. Da gibt es ja so die zwei Lager im Science-Fiction. Entweder wir sagen, das ist so eine gereifte Weise, so quasi wie die Vulkanier. Es gibt die Vulkanier und es gibt die Borg. Ja. Es gibt die Guten und es gibt die Aggressiven, die assimilieren und erobern wollen. Und es gibt die Guten, die Weisen, die einfach einen Schritt weiter sind. Und auch da ist letztendlich die Antwort, wir wissen es nicht.
Genau.
Wir können es nicht sagen.
Und in Bezug auf dunklen Wald ist das, was wir hier oben jetzt auf der Kuppel sehen, der Bereich, den wir ausgeleuchtet haben in dem dunklen Wald, zu unserem Vor- oder Nachteil. Also ungefähr so weit, das sind 150 Lichtjahre, sind die Signale, die künstlichen Signale, die wir von der Erde ausgesendet haben, Radio, Radar, seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
Seit es Radio gibt, seit wir elektromagnetische Strahlen haben. Das heißt, die Frage, sollten wir senden oder sollten wir lieber den Mund halten, die ist uns schon aus der Hand genommen. Denn wir senden ja, das ist Streulicht von der Erde und der Film Contact spielt mit diesem Element, als dann die Außerirdischen erstmal nur Signale spiegeln und zu zeigen, hey, wir haben gesehen, dass ihr was macht. Und das war nun die Eröffnung der Olympischen Spiele 1936, die dann zurückkamen und wir alle denken, what? Also das ist einfach ein Streulicht, Radiolicht, ist ja auch Licht, elektromagnetische Wellen, die wir einfach wie eine Sphäre um uns herum in diese Dunkelheit des Alls, erstmal unsere nächste Umgebung herausstrahlen. Aber das ist ja immer noch weniger, als wenn du ein Foto nimmst von der Milchstraße und machst da mit einem Stecknadelkopf, mit einer Stecknadel ein Löchlein rein. Das ist immer noch weniger als das. Es ist, die Distanzen sind halt gigantisch.
Ja, gehen wir in die Pause.
Dankeschön, schöne Pause.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.